Erlebt und erzählt. Geschichten, die das Leben schrieb.
Guten Abend und herzlich willkommen zu Ihrer halbstündigen Unterhaltungssendung, sagt Ihnen Käthe Wiens. Ich lese für Sie weiter aus dem Buch »Der Mann, der überlebte«, geschrieben von Lawrence Elliott. Es ist die Geschichte des ehemaligen Sklavenjungen George W. Carver. Immer wenn sich in seinem Leben eine gewisse Stabilität abzeichnet oder er ein gewisses Ziel erreicht hat, scheint sich auch schon die nächste Veränderung anzubahnen. Letzte Woche hörten Sie aus dem Kapitel mit der Überschrift »Tuskegee« von Booker Taliaferro Washington, ein ebenfalls in der Sklaverei geborener Schwarzer. 10 Jahre war er alt, als die Sklaverei abgeschafft wurde. Fast als einziger unter den farbigen Anführern erkannte Washington in den Jahren danach, dass mit der Befreiung der Sklaven keine Fragen beantwortet und keine Probleme der 4 Millionen Menschen ohne Geld, ohne Heim, ohne Arbeit und ohne Stimme gelöst waren. Und so widmete er sich Zeit seines Lebens der gewonnenen äußerlichen Freiheit einen Sinn zu geben und in ungeübte schwarze Hände die Werkzeuge des Wissens, des Unternehmungsgeistes und der echten Chance zu legen. Mit diesem Ziel im Auge beginnt Washington am 4. Juli 1881 eine Schule mit 30 farbigen Schülern, die von Grund auf geschult und unterwiesen werden, um zu einem würdigen Leben zu finden. Und wie sich die Wege von Washington und George Carver kreuzen und welche Bedeutung sie für Carver haben werden, davon hören Sie heute. Ich lese aus dem Buch weiter. Gegen Ende des Jahres hörte Washington, dass ein Stück nördlich der Stadt 100 Morgen Land von einer verlassenen Pflanzung für $500 zu haben seien. Der Boden war ausgedörrt, es standen nur 4 baufällige Hütten darauf und der Preis war hoch. Aber Washington hatte jetzt 50 Schüler und er träumte von der 50-fachen Anzahl. Also schrieb er an General Armstrong, seinen früheren Direktor in Hampton, und bat um ein Darlehen, für das er persönlich haften würde. Das Geld traf postwendend ein und wenige Tage darauf tummelten sich Schüler und Lehrer in der Haupthütte der ehemaligen Plantage, in Küche, Stall und Hühnerhaus und hämmerten, putzten und kalkten. Eine neue Lehrerin, Miss Olivia A. Davidson, die später Washingtons Frau werden sollte, übernahm es, genügend Geld aufzutreiben, um die hohen Schulden zurückzuzahlen. Sie besuchte die wohlhabenden Mitbürger, veranstaltete Feste, Konzerte und Essen. Und die Menschen spendeten im Rahmen ihrer Möglichkeiten. »Ich habe kein Geld«, sagte eine alte schwarze Frau, die eines Tages zu Washington gehumpelt kam, »aber das hier gebe ich gern, damit die jungen Leute etwas lernen können.« Mit diesen Worten legte sie 6 Eier auf den Tisch. Innerhalb von 5 Monaten waren die $500 zurückgezahlt. Inzwischen wurde das Land gerodet und bestellt. Für die meisten Schüler war das Umgraben des Bodens und das Schwingen einer Axt weit von dem entfernt, was sie sich unter Bildung vorgestellt hatten. Irgendwie hatten sie die Vorstellung, wenn sie etwas lernten, würden sie nie mehr schwer arbeiten müssen und durch die Schule würden sie der Arbeit entkommen. Aber als Dr. Washington, der Schuldirektor, dann gemeinsam mit ihnen aufs Feld zog, eine Axt in der Hand, die er mit Geschick und Eifer schwang, hörte das Murren allmählich auf. Die Würde der Arbeit, die dadurch deutlich wurde, war das Grundkonzept, auf dem Tuskegee wachsen und gedeihen sollte. Aber es war ein unaufhörlicher Kampf. Jeder neue Schülerjahrgang musste erst mit der Wahrheit vertraut gemacht werden, dass ein Mensch nicht weniger wert war, nur weil er mit den Händen arbeitete. Die Jungen waren in der zermürbenden Armut aufgewachsen, die für ihre Eltern der einzige Ertrag aller Mühe gewesen war. Nun glaubten sie mit kindlicher Einfalt, die Schule befreie nicht nur von körperlicher Arbeit, sondern sie liefere zudem auch die Mittel für ein künftiges Leben ohne Mühen. Bankwesen und Handel wollten sie studieren, während sie noch mit den Fingern rechneten, und die meisten von ihnen aßen auch noch mit den Fingern. Washington lehrte sie waschen, pflügen und pflanzen. Seine Schule sollte nicht Wissenschaftler, sondern tüchtige Lehrer, Techniker und Farmer hervorbringen. Er sah Tuskegee als einen Ort, aus dem Generationen von Fachleuten hervorgehen sollten, die dann ihrerseits die Menschen auf der untersten Sprosse der Gesellschaftsleiter unterrichten und ihr Wissen weitergeben würden, bis der Einfluss der Schule das ganze Volk durchdrang. Keine Bevölkerungsgruppe, die etwas zu den Märkten der Welt beizutragen hat, kann lange aus der menschlichen Gesellschaft ausgestoßen bleiben, lehrte Washington. Und seine Studenten legten allmählich ihre falschen Vorstellungen ab und machten sich an die Arbeit. Nachdem sie 20 Morgen Land gerodet und bestellt hatten, bauten sie ein dreistöckiges Holzhaus. Es zeigte zwar alle Mängel nicht fachmännischer Arbeit, war jedoch im November bezugsfertig. Hier in Porter Hall weihten die Schüler ihre Kapelle ein und hier schliefen sie im Winter zitternd vor Kälte, denn es gab nicht genug Wolldecken. Jetzt hatte die Schule bereits 150 Schüler und 4 Lehrer. Ein weiteres Haus wurde gebraucht und diesmal sollte es aus Stein sein. Die Studenten stachen am Rand ihres Grundstücks Lehm, bauten einen Brennofen, der nicht funktionierte, dann noch einen und noch einen. Washington verpfändete seine Uhr für $15, um einen letzten Versuch zu finanzieren. Und endlich entstand Alabama Hall, ein vierstöckiges, festes, einfaches Haus. Washington kam niemals dazu, seine Uhr wieder einzulösen, doch er ließ Millionen von Backsteinen für die Gebäude des Instituts und für alle Bewohner von Tuskegee brennen. In den folgenden 15 Jahren wurden 40 Häuser gebaut und nur 4 davon entstanden nicht durch die Arbeit der Studenten. Der Geist von Tuskegee setzte sich schnell in jeder neuen Klasse durch. Einem Neuling, der sein Monogramm in die Tür zum Schlafsaal ritzen wollte, wurde das Messer aus der Hand gerissen. »Ich habe diese Tür gemacht«, schrie ihn ein älterer Schüler böse an. »Ich schlage dich zusammen, wenn du noch einmal daran herumschnitzt.« Wie das Bauen und das Brennen von Backsteinen zu den Unterrichtsfächern gehörten, so entstanden auch andere Abteilungen aus den Bedürfnissen der Schule heraus. Da es an Geld fehlte, um Wagen zu kaufen, wurde eine Stellmacherklasse eingerichtet. Ein ehemaliger Sklave brachte sein Werkzeug mit nach Tuskegee und zeigte den Schülern, wie sie selbst Messer und Gabeln herstellen konnten. Louis Adams bildete Sattler aus. John Washington, der Bruder des Direktors, lehrte Imkerei, sodass es im Speisesaal Honig gab. »Wir bitten um nichts, was wir selbst tun können«, pflegte Dr. Washington zu sagen. »Nichts, was die Schüler selbst herstellen können, wird gekauft.« Und er ging seinen Studenten mit bestem Beispiel voran. Er unterrichtete mehrere Klassen und leitete die Bibelstunden am Sonntagabend. Er überwachte das Brennen der Ziegel und die Landarbeit. Er besserte Zäune aus, überprüfte und bestellte die notwendigen Vorräte, kontrollierte Küche und Schlafräume und war trotzdem jederzeit für alle seine Schützlinge zu sprechen, ob sie nun schlechte Nachrichten von zu Hause erhalten hatten oder sich im ungewohnten Schulleben nicht zurechtfanden. Tom Campbell, der in diesen Jahren Washingtons Kutscher war, berichtet, jede Sekunde sei für den Direktor kostbar gewesen und selbst die geringste Verzögerung habe ihn wütend gemacht. Wenn er von einer Reise zurückkam und ich ihn vom Zug abholte, ergriff er manchmal selbst die Zügel. Dann taten mir die Pferde leid. Es war, als würde er ständig von den Dingen angetrieben, die getan werden mussten, und von der dunklen Vorahnung, dass seine Zeit auf Erden begrenzt war. Washington reiste in dieser Zeit durch die ganzen Staaten, weckte überall Interesse, beschaffte Gelder und bewarb für ein besseres Verständnis zwischen schwarzen und weißen Amerikanern. Sein Name und seine Arbeit waren bald im ganzen Land bekannt und als Frederick Douglass, der erste große Sprecher der Schwarzen, 1895 starb, fiel die führende Rolle ganz selbstverständlich dem Sklavenjungen zu, der sich aus tiefster Dunkelheit emporgearbeitet hatte. Noch im gleichen Jahr hörte das amerikanische Volk erstaunt, dass er eingeladen worden war, auf der internationalen Ausstellung von Atlanta zu sprechen. Diese große Handelsschau sollte aller Welt zeigen, dass die konföderierten Staaten sich von den Nachwehen des Krieges erholt hatten. König Baumwolle hatte wieder seinen Thron bestiegen und war bereit, den Handel mit Kaufleuten aus dem Norden und den Fabriken in aller Welt aufzunehmen. Wenn man aber duldete, dass ein Schwarzer vom selben Pult sprach wie die weißen Redner, sagten die Reaktionäre mit Präsident Cleveland an der Spitze, so gestand man vor aller Welt ein, dass Schwarze und Weiße am Ende doch gleich waren. Washington war sich sehr wohl im Klaren darüber, was auf dem Spiel stand. Von dem, was er sagte, hing die Zukunft seiner farbigen Brüder für die nächsten Jahre, ja, vielleicht Jahrzehnte ab. Lange und sorgfältig arbeitete er an seiner Rede, las sie mehrmals seinen Schülern vor und fühlte sich noch immer wie ein Mann auf dem Weg zum Galgen, als er am 17. September den Zug nach Atlanta bestieg. Tausende von Menschen füllten den großen Saal. Die Schwarzen auf der Galerie jubelten, als Dr. Washington sich zeigte. Die Weißen blieben verdächtig still. Die New Yorker Zeitung World berichtete, was danach geschah. Ohne zu blinzeln, wandte er das Gesicht der Sonne zu und begann zu reden. Er ist eine bemerkenswerte Erscheinung, groß, knochig, aufrecht wie ein Zugshäuptling, mit hoher Stirn, gerader Nase, kräftigen Kiefern und entschlossenen Gebärden. Seine Stimme klang klar und ehrlich und seine Pausen nach jeder Feststellung waren eindrucksvoll. Nach 10 Minuten waren die Zuhörer in einem Taumel der Begeisterung. Taschentücher wurden geschwenkt, Hüte in die Luft geworfen, Stöcke geschwungen. Die vornehmsten Damen Georgias sprangen auf und jubelten. Es war, als hätte der Redner sie verzaubert. Washington begann seine Rede mit dem Gleichnis vom Schiff, das in Seenot geraten ist. Die Mannschaft ist kurz davor zu verdursten. Endlich sehen sie ein anderes Schiff und setzen ein Signal, mit dem sie um Wasser bitten. Man ruft den Männern zu, sie sollen ihre Eimer dort, wo sie sich gerade befanden, ins Wasser lassen. Mehrmals wiederholen sie ihre Bitte und jedes Mal erhalten sie die gleiche Antwort. Schließlich befiehlt der verzweifelte Kapitän, einen Eimer über Bord zu lassen, und als sie ihn hochziehen, ist er voll mit glasklarem Trinkwasser. Die Schiffbrüchigen befanden sich in der weiten Mündung des Amazonas. Die braune Faust geballt, erklärte Booker T. Washington, denjenigen meiner Brüder, die meinen, nur in einem fremden Land ihre Lage verbessern zu können, oder die unterschätzen, wie wichtig es ist, freundliche Beziehungen zu den Weißen im Süden zu pflegen, möchte ich zurufen. Werft euren Eimer dort über Bord, wo ihr jetzt seid. Und den Weißen rufe ich dieselben Worte zu wie meinen Brüdern. Werft euren Eimer dort über Bord, wo ihr jetzt seid. Werft ihn aus unter den 8 Millionen Schwarzen, deren Gewohnheiten ihr kennt, deren Liebe und Treue ihr erlebt habt. Werft die Eimer aus unter diesen Menschen, die eure Felder bestellt, eure Wälder gerodet, eure Eisenbahnen und Straßen gebaut haben. Die Versammlung jubelte zustimmend, wurde jedoch schnell still, als der Redner die Hand hob. Und dann sagte Washington einen Satz, der einen neuen Begeisterungssturm auslöste und ihn zum Anführer einer neuen Generation von Schwarzen machte. In allen gesellschaftlichen Dingen können wir getrennt sein wie die Finger einer Hand. Dann schloss er die Hand wieder zur Faust. Aber eins wie diese Hand müssen wir sein, wenn es um den gemeinsamen Fortschritt geht. So unglaublich es auch erscheinen mochte, die kurze Rede Booker T. Washingtons erwies sich als der eigentliche Höhepunkt der gesamten Ausstellung. Zeitungen im ganzen Lande druckten sie wörtlich ab. In Atlanta berichtete eine Zeitschrift, die Rede dieses Mannes ist der Beginn einer moralischen Revolution in Amerika. Und Präsident Cleveland schrieb, die Ausstellung hätte ihren Zweck erfüllt, wenn sie nur diese Rede ermöglicht hätte. Plötzlich war Booker T. Washington einer der bekanntesten Männer des Landes geworden und die Probleme und Sehnsüchte seines Volkes wurden besser verstanden als je zuvor. Doch der Gegenschlag ließ nicht lange auf sich warten. Für viele Angehörige seiner eigenen ethnischen Bevölkerungsgruppe bedeutete Washingtons scheinbare Bereitschaft, auf politische und soziale Forderungen der Schwarzen zu verzichten, nahezu Verrat. Onkel Tom, spotteten sie und forderten, dass der starke Arm der Schwarzen das Recht erobern müsse, auf das sie Anspruch hätten, und wenn nötig, werde dabei auch Blut fließen. Washington antwortete seinen Kritikern niemals unmittelbar, egal ob schwarz oder weiß. Das ließ seine Arbeit nicht zu. Als er aber lange nach seinem Tod von gewissen Teilen seines Volkes noch immer verächtlich als Onkel Tom bezeichnet wurde, hatte man längst erkannt, dass ein Kampf um die Bürgerrechte im Jahre 1895 vielleicht zur Ausrottung der amerikanischen Schwarzen bis zum Jahre 1900 geführt hätte. Denn zu jener Zeit wurde noch die brisante Frage diskutiert, ob der Schwarze überhaupt ein Mensch sei. Die Folge war, dass er für gewöhnlich verarmt, ungebildet und führungslos war und weder eine klare Vorstellung von den politischen und sozialen Rechten hatte, die in seinem Namen gefordert wurden, noch die geringste Ahnung, was er mit diesen Rechten hätte anfangen sollen, wenn sie ihm plötzlich zuteil geworden wären. Arbeitskraft, riet Booker T. Washington, sei der einzige Besitz der Schwarzen, den sie zu Geld machen konnten. Nur durch Arbeit konnten sie in dieser Welt aufsteigen. Er bestritt keineswegs das Recht der Schwarzen auf Gleichstellung mit den Weißen und er war zutiefst davon überzeugt, dass sie diese Gleichstellung am Ende erlangen würden. Aber zunächst mussten sie überleben. Sie mussten etwas tun, um für ihren täglichen Bedarf zu sorgen. Wenn sie die Chance erhielten, mit den Händen zu arbeiten, würden sie mit der Zeit auch lernen, die Früchte ihrer geistigen Arbeit zu verkaufen. Und dann würde sie nichts mehr aufhalten, denn dann war ihre Zeit in der Geschichte gekommen. Deshalb setzte Washington sich nicht nur unermüdlich für die vergleichsweise kleine Zahl Schüler in Tuskegee ein, sondern für alle Farmer, ihre Frauen und Kinder meilenweit um ihn herum. Die neu eingerichtete landwirtschaftliche Abteilung des Instituts brachte den Studenten die neuesten Arbeitsmethoden bei und sollte auch aufs Land hinausgehen, um den Menschen auf der untersten Sprosse der sozialen Leiter zu helfen, ihrem dürftigen Stück Boden eine gute Ernte zu entlocken. Im Oktober 1896 stand in der Schulzeitung, die neue Abteilung werde von George W. Carver geleitet, der bereits aus Iowa unterwegs sei. George W. Carver war schon einmal eine Stelle als Lehrkraft an einem anderen Institut angeboten worden. Damals hatte Professor Wilson geschrieben, ich kann ihn hier nicht entbehren. Bei aller Achtung vor den Professoren möchte ich doch sagen, dass er ihnen völlig gleichwertig ist und sie auf bestimmten Arbeitsgebieten erheblich übertrifft. Wir haben hier niemanden, der seinen Platz einnehmen könnte, und ich würde mich von keinem anderen Mitarbeiter mit so großem Bedauern trennen wie von ihm. Solch ein Lob habe ich noch niemals ausgesprochen, aber es ist vollauf verdient. George blieb in Iowa, doch die Trennung sollte bald kommen. Die Aufforderung Washingtons war, das spürte er mit Herz und Verstand, eine Berufung, seine Pflicht zu tun. Genau darauf, so schrieb er nach Tuskegee, habe ich mich jahrelang vorbereitet. Für mich ist Bildung der goldene Schlüssel zum Tor der Freiheit für unser Volk. In einem anderen Brief an Washington schrieb er, kein Mensch darf auf die Welt kommen und sie wieder verlassen, ohne der Welt ein deutliches Zeugnis vom Sinn seines Daseins zu geben. Ich bete, dass meine Arbeit in Tuskegee mein Lebenszweck werden möge. Während dieses langen Sommers der Vorbereitungen und des Briefwechsels schrieb er an den Direktor von Tuskegee. Ich habe die bewegende Rede gelesen, die Sie in Chicago gehalten haben. Zu jedem Wort kam ich nur Amen sagen. Sie haben die richtige Lösung für das Rassenproblem gefunden. Niemals waren zwei unterschiedliche Männer zwei so weit voneinander entfernte Wege gegangen, hin auf ein geteiltes Schicksal und ein gemeinsames Ziel. Ein Kollege versuchte, George zum Bleiben zu überreden und meinte, hier könne er doch viel mehr Geld verdienen, als Tuskegee ihm je zu bieten habe. »Das interessiert mich nicht«, antwortete Carver und packte weiter. Auf der Abschiedsfeier, die von der Traurigkeit des Abschiednehmens geprägt war, überreichte Professor Wilson dem scheidenden Mitarbeiter im Namen der Kollegen und Studenten ein besonders wertvolles Mikroskop. Carver hielt es lange in Händen und betrachtete es mit feuchten Augen, während sich eine kummervolle Stille über den Raum senkte. »Alles, was ich bin«, sagte er dann mühsam, »verdanke ich dieser Schule und Ihnen allen. Dafür danke ich noch herzlicher als für dieses herrliche Geschenk.« »Gute Reise«, riefen sie ihm nach, als er den Zug bestieg und ihnen noch einmal zuwinkte. Dann verließ er die Ebenen des Mittleren Westens, die ihn ernährt hatten und auf denen er zum Mann herangereift war. Er eilte südwärts in ein unerforschtes Land und fuhr endlich seinem unbekannten Stern entgegen. Die fruchtbaren Felder blieben zurück, Der rote und gelbe Lehmboden Dixies erstreckte sich endlos neben den Schienen. Bald fuhr der Zug durch verstreute, weiße Baumwollflecken, dann dehnten diese sich zu weiten Feldern, die sich erst am Horizont verliefen. Zum ersten Mal begriff George die Größe seiner Aufgabe. Er kam in das Reich des Königs Baumwolle, und die Folgen von dessen Tyrannei waren deutlich zu sehen. Nichts von dem, was George darüber gehört und gelesen hatte, war eine Vorbereitung gewesen, oder hätte es sein können, auf das erschütternde Los zahlloser Menschen, eines ganzen Volkes, das diesem erbarmungslosen und kalten Herrscher Tribut zollte. Es war Erntezeit. Wer Kraft hatte, auch nur einen Finger zu heben, war auf den Feldern und pflückte Baumwolle. Frauen und Kinder, den Rücken von den sich langsam füllenden Säcken gebeugt, plagten sich mühselig durch die endlosen Reihen voran und pflückten und pflückten. Als der Zug vorüberfuhr, reckten sie sich einen Augenblick, die schwarzen Gesichter ohne Hoffnung, die Augen in einem namenlosen, stummen Sehnen verloren. Dann bückten sie sich wieder und pflückten weiter. Das also waren seine Leute. Es brach George das Herz vor Mitgefühl, während es zugleich immer schwerer wurde angesichts der riesigen und scheinbar hoffnungslosen Aufgabe, die auf ihn wartete. Er wusste, dass dieses Bild, das er jetzt vom Zugfenster aus sah, auch noch 1000 Meilen ostwärts, westwärts oder südwärts so blieb. Überall gab es die gleichen endlosen Felder, die gleiche Mühe, die gleichen Menschen in Lumpen, die unter der gleichen zunehmenden Last arbeiteten, stöhnten und litten. Die Baumwolle wuchs bis vor die Türen ihrer trostlosen grauen Hütten mit den zerfallenen Schornsteinen und den löchrigen Dächern. Kein Baum, keine Blume, kein Gemüsebeet durfte sich in das Reich des Königs Baumwolle drängen. Baumwolle bedeutete Geld, und nichts anderes zählte für die weißen Besitzer und auch für die wenigen Schwarzen, die selbst ein paar Morgen ausgemergelten Bodens besaßen. Sie konnten jeden Balen Baumwolle verkaufen, den sie ernteten, und der schwarze Pächter, der das Land eines weißen Besitzers bebaute, falls er es überhaupt bekam, konnte auch nichts anderes anbauen. Er hatte keine Maschinen und nicht einmal einen Maulesel. Er wusste nichts von Gemüse und Obst, von Hühnern und Getreide. Es gab nur die Baumwolle, und oft reichte das hierfür eingenommene Geld nicht einmal aus, um auch nur die Schulden im Kaufladen des Landeigners zu zahlen. Die Baumwolle beherrschte den Süden seit 100 Jahren. Sie hatte den Boden ausgelaugt und auf derselben geschwächten Fläche eine immer geringere Ernte erbracht. Neue Farmen mussten angelegt, Wälder gerodet werden, um Platz für neue Baumwollfelder zu schaffen. Ohne den Schutz der Bäume und die haltende Kraft ihrer Wurzeln wurde die fruchtbare Bodenschicht vom Regen ausgewaschen und vom Wind fortgeweht. Millionen von Tonnen unschätzbar wertvoller Nährstoffe wurden zum Meer geschwemmt und waren für immer verloren. Doch für jede neue Generation war die Baumwolle stets der König gewesen, dem man sich unterordnete. So wurden immer mehr Bäume gefällt, weitere Baumwollfelder entstanden, und ein alter Farmer beantwortete Carvers Rat, doch etwas anderes anzupflanzen, mit den erschütternden Worten: »Mein Sohn, ich weiß alles, was man über den Ackerbau wissen kann. Ich habe in meinem Leben schon 3 Farmen verbraucht.« Am frühen Morgen des 8. Oktober 1896 erreichte George die Bahnstation Chihil, 3 Meilen nördlich von Tuskegee. Als der Zug keuchend und ächzend aus dem kleinen Bahnhof fuhr, war er ganz und gar allein. Kein Mensch war auf dem Bahnhof oder sonst irgendwo unter der sengend heißen Sonne zu sehen. Unbeeindruckt machte Carver sich auf den Weg, stellte hin und wieder seinen Koffer ab und beugte sich über eine ihm unbekannte Pflanze. Er trug hochgeschnürte Schuhe, eine abgetragene Mütze und seinen grauen Anzug mit der unvermeidlichen Blume im Knopfloch. Er sah nicht gerade wie der neue Leiter eines landwirtschaftlichen Instituts aus. Als endlich ein Junge mit einem Wägelchen zum Bahnhof geklappert kam, hatte George bereits einen Arm voll der Flora von Alabama gesammelt. »Hallo«, rief der Junge, »Sie dort, haben Sie vielleicht einen Herrn gesehen, der auf eine Fahrt zum Institut wartet? einen Mr. Carver?« »Das bin ich«, sagte Carver nur. Der Junge riss die Augen auf. »Der Professor?« fragte er und kletterte von seinem Sitz, um den Koffer zu nehmen. »Tut mir leid, dass ich zu spät komme«, stotterte er. »Aber die Pferde...« »Ich habe nicht gewartet«, gab George zurück. »Ich habe mich inzwischen mit den Pflanzen bekannt gemacht.« Er suchte einen grünen Halm aus seiner Sammlung. »Kannst du mir sagen, was das ist?« »Ja«, sagte der Junge, der den ersten Eindruck wieder gut zu machen schien. »Der den ersten Eindruck wieder gut machen wollte. Das ist ein Grashalm.« George lächelte. »Gräser sind sie alle, aber jedes Gras hat seinen Namen und einen bestimmten Wert.« Der Junge runzelte die Stirn. »Ja, Sir«, sagte er zweifelnd und warf den Koffer auf den Wagen. Dann fuhren sie an Baumwollfeldern, verlassenen Farmen und zerfallenen Hütten vorbei nach Tuskegee. Hinter jeder Kuppe und bei jeder Wegbiegung reckte George den Hals, um nur ja nicht den ersten Blick auf seine neue Wirkungsstätte zu verpassen. Er stellte sie sich als eine Oase in diesem ausgebeuteten Land vor, als einen Ort der Ordnung und der grünen Felder, von dem aus er losziehen konnte, um den Menschen ringsum zu helfen. Aber selbst als der Wagen in das Gelände des Instituts einbog, wusste George noch nicht, dass er an seinem Ziel angekommen war. Nichts hier sah anders aus als die verkommenen, verwahrlosten Felder, durch die er soeben gefahren war, höchstens noch ein bisschen trostloser. Der Wagen hielt vor einem einfachen Blockhaus und der Junge sagte: »Wir sind da.« Entsetzt und verwirrt stieg George ab. Er wandte sich von rechts nach links, doch überall sah er nur Sand und nackten gelben Ton, der vom Regen so ausgewaschen war, dass man kaum darauf gehen konnte. Mit einer Art stummer Bitte wandte George sich wieder an seinen jungen Kutscher, doch der trug bereits das Gepäck ins Haus. Von einem merkwürdigen Bedürfnis getrieben, auch das Schlimmste sofort zu sehen, ging George wie benommen die Straße hinunter. Der Staub lag hier knöcheltief, so dass sich bei Regen alles in ein Schlammloch verwandeln musste. Hier und da baten sauber gemalte Schrifttafeln die Vorübergehenden: »Bitte treten Sie nicht auf den Rasen.« Aber ein Grashalm war nirgends zu sehen. George kam an einer Reihe grob gezimmerter Hütten und gelegentlich auch an größeren Häusern vorüber, von denen eines aus Stein war. Über den Küchenabfällen hinter der Alabama Hall kreisten Geier. Ein Abwassersystem gab es nicht. Der Junge kam ihm nachgelaufen und rief: »Mr. Carver!« Er war ganz außer Atem, als er George endlich eingeholt hatte. »Mr. Carver! Dr. Washington erwartet Sie.« Das Büro des Direktors war ein einfacher, kärglich ausgestatteter Raum. Doch er wurde von der strahlenden Persönlichkeit dieses Mannes so ausgefüllt, dass ein Besucher kaum die Kerben im Tisch und den nackten Fußboden bemerkte. Als Dr. Washington aufstand, um den neuen Lehrer zu begrüßen, schienen seine Schultern breiter zu werden. »Was halten Sie von unserem College?« fragte er. »Hier scheint es noch viel Arbeit zu geben«, antwortete Carver. »Ja, natürlich, aber jetzt glauben wir, dass sie wirklich getan wird.« Washington lehnte sich ein wenig vor und seine Augen leuchteten. »Haben Sie Alabama Hall gesehen, das vierstöckige Steinhaus? Können Sie sich vorstellen, was es für einen Schwarzen bedeutet, ein solches Haus zu besitzen? Die meisten unserer Schüler hatten noch nie ein Steinhaus gesehen, und jetzt gehört es ihnen. Und sie bauen bereits ein zweites.« An dieser Stelle muss ich heute mit dem Lesen aufhören. In einer Woche geht es weiter mit der spannenden Geschichte von George Carver aus dem Buch »Der Mann, der überlebte«. Bis dahin sage ich gute Nacht und auf Wiederhören.